So, Teil 2 der Big Show 772 Sportradio 360. Auch hier der Hinweis, meldet euch steilpass@sportradio360.de, wenn ihr in die Big Show wollt. Bisschen mit uns plaudern und danach ein kleines Spielchen um noch kleinere, aber feinere Preise. Also Teil 2, riesengroße Vorschau auf die österreichische Fußball-Bundesliga mit Martin Konrad, mit Lukas Zara und mit Fabian Bär. Die drei sind so im Thema drinnen, dass ich nur lernen konnte. Martin musste mich bremsen, das schicke ich gleich voraus. Ja, und dann noch Major League Baseball und auch ein bisschen Fußball zuerst mit Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst und mit Axel Goldmann von 390 bzw. Just Baseball. Auf geht's. Es ist die Big Show 772, Sportradio 360 und jetzt geht's ganz tief rein nach Österreich und das heißt beim Fußball selbstredend wie immer zum einen mit Martin Konrad von Sky Sport Austria. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen.
Dann mit Lukas Zara, der kann alles, der Lukas, Tennis, Skifahren und natürlich auch Fußball, hat den glor- und ruhmreichen SK Bundegammer Sturm Graz am Dienstagabend getickert. Guten Morgen, lieber Lukas.
Hallo, servus.
Und dann haben wir eine Instant Legend, möchte ich sagen. Fabian Bär vom Ballesterer. Warum? Weil er einen Schnauzer hat, der früher mal als Pornobalken durchgegangen ist. Aber das würden wir hier natürlich nie sagen. Es ist die gute alte Rotzbremse. Servus Fabian, grüß dich.
Servus, hallo.
Ich fange mal so an.
Sehr sympathische Einleitung, muss ich sagen.
ich hab wirklich geübt. Was, Martin, das kannst du nicht lernen. Du merkst dich, ich spitze auf deinen Posten bei Talk und Tore.
Okay.
Ich möchte mal so anfangen, Fabian. Ich habe dir als einzigen, die anderen beiden sind unvorbereitet und doch natürlich bestens vorbereitet, aber ich habe dir ja die Fragen geschickt, die ich gerne ansprechen möchte. Und die erste Frage ist schlicht und ergreifend. Warum ist Dietmar Kühbauer immer noch Coach beim Linzer Athletik Sport Club? Ich habe gedacht, der hätte sich schon verabschiedet und strebt jetzt grünere Wiesen an. Bist du ein bisschen überrascht, dass es noch so ist und warum ist es noch?
Ich würde sagen, überrascht nicht. Also ich glaube, es gibt einen einfachen Grund, wieso es noch ist. Und das ist halt wahrscheinlich, weil das passende Angebot nicht gekommen ist. Also dass Didi Kühbauer durchaus Größeres ja im Sinn gehabt hätte. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Und dass auch die deutsche Bundesliga ja ein Thema gewesen sein soll, dass es Vereine gegeben haben soll, die Interesse an ihm gehabt haben. Das wurde berichtet. Es dürfte dann halt einfach nicht dazu gekommen sein. Und deshalb ist Didi Kühbauer noch da, wo er ist.
Martin, waren die Ansprüche vielleicht ein bisschen zu hoch? Dietmar Kühbauer in der Bundesliga, ich glaube schon, dass er spielerisch Spuren hinterlassen hat beim VfL Wolfsburg.
Ja, nicht nur dort, auch in der La Liga. Aber das ist jetzt auch schon 25 Jahre her. Nein, ist eigentlich alles gesagt worden. Natürlich zieht es ihn ins Ausland, aber du nimmst, wenn du Meister wirst und auch die Chance hast, in die Champions League zu kommen mit einem österreichischen Team, wahrscheinlich nicht die erstbeste Möglichkeit, sondern die dann vielleicht auch am ersten zusagt. Und wenn ich höre, dass die zweite deutsche Liga da durchaus vielleicht etwas konkreter war, aber das nicht seinen Vorstellungen entspricht, ist das auch nachvollziehbar. Ich würde sagen, jetzt ist ihm alles zu, aber wir kennen das Geschäft im Herbst. Und der ist auch letztes Jahr im Herbst gewechselt, ist ja dann vieles möglich. Ne?
Bräuchte Lukas, also nicht, dass wir uns um Didi Kühbauer Sorgen machen müssten, aber bräuchte der so wie den Andreas Schicker, der dann einfach mal als Sportdirektor irgendwo vorgeht und sagt, komm, ich nehme dich dann mit, so wie es beim Christian Ilzer passiert ist, weil du brauchst ja eigentlich immer zwei Leute, damit du irgendwo Trainer wirst.
Ich wüsste jetzt gar nicht, wer so der Sportdirektor wäre, der...
Vom LASK ist, der ihn mitnehmen würde.
Didi Kühbauer, ja, der Didi Kühbauer da wirklich auf blind vertrauen wird und eben mitziehen wird. Ja. Es ist natürlich schade, das war schon die große Chance. Gell? Also er hat ja mit dem LASK den Cup-Titel, den er beim WRC gewonnen hat, dann nochmal bestätigt. Ich wäre in die zweite deutsche Bundesliga auch nicht gegangen, glaube ich. Ja. Es müsste schon die erste sein. Also dann würde er sich ja unter Wert verkaufen, würde ich meinen. Und dass das jetzt nicht geklappt ist. Ja, ich hätte mich für ihn persönlich gefreut. Und jetzt habe ich so irgendwie das Gefühl, dann wird es ja, also wenn es jetzt nach dem Double nichts wird mit einem Außenseiter-Team in Österreich quasi, dann bleibt doch nur Österreich über. Ja. Salzburg wird er wahrscheinlich nie trainieren. Sturm auch nicht, wohl. Bitte. Die Austria könnte ich mir auch nur schwer vorstellen. Rapid vielleicht noch einmal, wobei das ein bisschen fad wäre, aber ja, warum nicht? Und Sturm Graz, ob die sich an den Kübauer wenden. Das ist dann das höchste der Gefühle, das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, wie der Martin gesagt hat, hey, es ist schnelllebig, vielleicht sucht ja im Herbst verzweifelt wer einen, der irgendeine Mannschaft wachrüttelt. Ja, und dann wäre er zur Stelle.
Also wenn er in die Champions League kommt, dann steigt er seinen Wert noch einmal. Also wenn er das schafft, und das sind zwei Spiele und das ist nicht ausgeschlossen, wir wissen ja nicht, gegen wen der LASK spielt, das erfahren wir dann nächste Woche, aber wenn dem so sein sollte, dann würde ich sagen, dann hat er noch einmal alle Möglichkeiten. Fakt ist, er wird sicherlich irgendwann die Chance bekommen, er muss sie halt auch nutzen. Und manchmal ist es halt auch so, dass man vielleicht nicht den Club bekommt, den man sofort haben möchte, sondern man muss halt vielleicht auch in einer Liga performen, wie es so schön heißt, um dann noch weiter für andere Märkte interessant zu werden. Also ich würde sagen, Champions League ist so ein Markt, wo du, wenn du dort hineinkommst, wenn du dort vielleicht auch ein, zwei Spiele hast, dann glaube ich, dann hat er im Jahr 26, 27 durchaus noch die Optionen. Und ich meine, dass man es ihm wünschen würde, ist klar, österreichische Trainer gibt es ja nicht so viele, obwohl es immer mehr werden, aber man freut sich ja dann trotzdem, dass dies auch möglich ist und nicht nur anderen Ländern vorbehalten ist.
Ja, Oliver Glasner ist... Entschuldigung, ich habe mir das jetzt erst angeschaut, wer da eigentlich in Frage kommen würde als Gegner vom LASK. Und das wäre jetzt nicht die größte Sensation der Fußballgeschichte, wenn der LASK diese eine Hürde nehmen wird und wirklich in die Champions League kommt. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass wir tatsächlich Champions League Fußball sehen in dem Jahr in Österreich.
Ja, ja, weil es Meisterweg ist und weil es das letzte Mal ist, dass wir im Playoff einsteigen und auch gesetzt sind. Das ist ja nächstes Jahr als 22. startest du ja sehr früh. Erstens mal nur mit einem Team und zweitens musst du durch die komplette Mühle gehen. Also ist dann etwas schwieriger.
Fabian, der Martin ist ja permanent Gast hier und hat letzten Jahr zu Didi Kübauer eben gesagt, also Martin, korrigiere mich dann bitte, aber dass der halt genau weiß, was es braucht in der österreichischen Liga, um erfolgreich zu sein. Aber jetzt sind wir natürlich eine sehr spezielle Liga, finde ich, die nicht besonders groß ist, wo meistens drei Mannschaften um den Titel mitspielen. Kann das auch eine Rolle spielen, ja, dass einfach die Reputation Österreichs trotz Oliver Glasner, trotz Ralf Hasenhüttl vielleicht nicht ganz so toll ist, wie wir es alle glauben?
Ja, das spielt sicher eine Rolle. Also ja klar, du bist Doublesieger in Österreich, aber du bist halt trotzdem, unter Anführungszeichen, nur Doublesieger in Österreich. Das ist sicher ein Faktor. Bei Didi Kübauer ist ja auch so ein bisschen das Ding, dass ihm immer nachgesagt wird. Er ist einer, der kann eine Mannschaft irgendwie auf den Punkt hinbringen und das funktioniert dann irgendwie so klassischerweise 1,5 Jahre und dann halt nicht mehr so gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas zum Beispiel auch eine Rolle spielt, dass man irgendwie im Hinterkopf hat, okay, Didi Kübauer ist vielleicht keiner, der jetzt langfristig entwickelt. Und da bin ich auch gespannt, wie das jetzt beim LASK wird. Weil dieses eine Jahr, das ist dann bald vorbei und dann kommt halt diese Phase, wo man auch über einen längeren Zeitraum drüber muss. Und da bin ich mal gespannt, wie schwer sich auch heuer beim LASK tun wird.
Wie wird das? Ich wollte nur ergänzen, ganz kurz zum Kübauer. Natürlich, also es gibt ja auch andere Beispiele, ja. Hütter ist aus Österreich gekommen, Glasner ist aus Österreich gekommen, nämlich aus der österreichischen Liga in die jeweils Schweiz oder deutsche Liga. Der Muslic hat einen ganz anderen Weg gewählt, ist als Co-Trainer mit nach Belgien gegangen, mit Thalhammer. Ich will nur sagen, jetzt geht der Senf in die zweite deutsche Liga aus der österreichischen Bundesliga. Also es gibt sehr wohl die Beispiele. Ich muss schon auch dazu sagen, bei Didi Kübauer geht es natürlich auch um eine andere Angelegenheit. Mittlerweile ist es ja so, dass nicht nur Spieler, sondern auch Trainer beobachtet werden. Wie machen sie nicht nur die Trainingsformen, wie sind sie am Spieltag, wie ist das In-Game-Coaching, sondern auch, wie ist es das Verhalten vielleicht auch gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber den Medien, gegenüber den Gegnern. Ich will das Ganze jetzt nicht noch einmal aufzäumen, aber da hat er sich natürlich in den letzten Jahren, sage ich mal, den ein oder anderen unüberlegten Schritt oder auch Aussage geleistet. Und das ist schon auch ein Thema bei einigen Clubs, nicht bei allen. Aber ich will nur sagen, das kommt natürlich dazu. Deswegen auch der Versuch von ihm, man spürt es ja auch im letzten Jahr schon mit Wolfsburg am Schluss, war erfolgreich und jetzt auch mit dem LASK, dieses Verhalten, würde ich mal so sagen, etwas angepasster zu haben, um natürlich sich dann nicht selbst ein Problem zu machen auf dieser Seite oder in diesem Bereich, um nicht dann vielleicht deshalb nicht ein Thema zu sein bei einer interessanteren Liga, bei einem interessanteren Club.
Ja, Der Meister also ist der Linzer Athletiksportclub, aber der Meister der Herzen, Lukas, ist natürlich der glor- und ruhmreiche SK Bundegammer Sturm Graz. Und ich habe es vorhin bei Sebastian Wessling im Dortmund-Teil, musste ich es anbringen. Ich habe diese beiden Spiele jetzt gesehen, diese Qualifikationsspiele. Und ich war ein bisschen schockverliebt in diese Mannschaft, von der ich fünf Leute noch nie was gehört habe. Aber diese Mannschaft spielt jetzt genauso, wie ich mir das gern anschaue. Und zwar mit Tempo. Ob das jetzt diesem schwachen, dann doch schwachen Gegner geschuldet war, wahrscheinlich. Aber mir hat das echt Spaß gemacht. Der Hödl ist ein sehr, sehr guter Fußballspieler. Ich hoffe, dass er bald im Nationalteam spielt. Der Charter, wie Roman Medich im ORF gesagt hat, wahrscheinlich hätte der Charter die Chance vergeben. Ja, das muss man leider, aber vielleicht lernt er sie irgendwann noch. Also mir hat diese Mannschaft getaugt und ich brauche jetzt jemanden, der das große Lasso auspackt und mich einfängt, Lukas. Vielleicht schnappst mich. Was gibt's zu bekritteln oder ist das wirklich eine Mannschaft, die zumindest jetzt in diesen beiden Spielen mal, jetzt spielen sie in Innsbruck am Wochenende oder in Wattens zum Auftakt, aber mir hat das Spaß gemacht. Was hast du bei Sturm gesehen?
Naja, wenn ich Sturm-Fan wäre, dann wäre ich jetzt auch euphorisiert und durchaus zu Recht. Ja, dieser Gegner Harz ist schon, was ich so mitbekommen habe, ja, ein bisschen auseinandergefallen nach diesem knapp verpassten Meistertitel. Dementsprechend wahrscheinlich nicht in der Topform, die sie eben dorthin gebracht hat, dass sie eine Chance gehabt hätten auf den schottischen Meistertitel. Es ist absolut beeindruckend, dass so viele Neue so gut harmonieren schon. Also das hat zumindest in diesen zwei, kann man vielleicht den ÖFB-Cup auch mitnehmen, wobei da die Mannschaft wieder ein bisschen anders ausgeschaut hat, dass die so gut harmonieren, das ist schon mal vielversprechend. Und ja, eben, ich wäre auch euphorisiert an deiner Stelle, weil es eben Junge gibt, mit Hödl, mit auch Weinhandel, mit, ja, dann auch mit dem Simon Seidel, der auch einen erfrischenden Eindruck macht bei Interviews, finde ich, und plötzlich ist auch ein Jürgen Heil vom anderen steirischen Club daherkommen und schaut deutlich stärker aus und funktioniert da und ist natürlich, ein Bestandteil von einer Champions-League-Quali-Mannschaft, ist schon lustig. Ich frage mich, was sie da vorne vorhaben. Eben, der Charter trifft nichts. Das ist jetzt ein bisschen so der Running Gag. Lodacic, ja, ist es er jetzt? Jetzt haben sie den Viper ausgeliehen, aber der ist, glaube ich, jetzt noch gar nicht. Hat er schon Minuten gehabt im Sturmdress? Weiß ich noch gar nicht. Lässt er den jetzt dann spielen? Ist das jetzt dann die große Idee? Also soll das jetzt dann der Goalgetter sein? Aber die werden wahrscheinlich auch diesen Kader derweil sich noch behalten und in der Form, weil sie eben nicht wissen, ob sie nicht vielleicht doch in die Champions League kommen. Und es ist auch da gar nicht so verrückt unvorstellbar. Ja, jetzt ist Fenerbahce der nächste Gegner. Aber es ist jetzt auch nicht, ja, wie gesagt, es ist durchaus, ich sehe da auch Chancen. Natürlich werden es jetzt gegen Fenerbahce Außenseiter sein, wahrscheinlich leichter Außenseiter. Aber ja, warum nicht? Und dann wird man sich sowieso nochmal was überlegen, denke ich, wenn du in einer Champions League Ligaphase kommst, ob du dann noch nachjustierst und herumbastelst, ist sicher eine intensive Zeit gerade, aber da geht es eh vielen Clubs in der Liga aktuell so, glaube ich.
Alles, was der Lukas gesagt hat, hat mir sehr gut gefallen. Fabian, mach einfach in derselben Tonart weiter, ergänze noch ein kleines bisschen. Ja? Also das war jetzt ja die erste Vorbereitung, die Fabio Ingulic gehabt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele er permanent gehabt hat, aber es rennen ja nicht wahnsinnig viele WM-Teilnehmer bei Sturm herum. Ist das ein Fußball, den der Ingulic, ich habe den viel zu wenig gesehen in Altach, überhaupt nicht aufgepasst, ehrlicherweise. Ist das der Fußball, den der Ingulic in der Regel spielen lassen möchte, wenn er die Spieler dafür hat?
Ich muss sagen, ich tue mir ein bisschen schwer, das zu vergleichen mit Altach, weil eben einfach die Spieler andere waren. Also das spielerische Element war in Altach sicher jetzt nicht allzu hoch. Das war auch nicht immer schön anzuschauen. Und ja, ich finde, es geht sehr vieles in eine richtige Richtung. Also das hat jetzt bisher schon sehr gut ausgeschaut, aber ich traue diesem ganzen Schein irgendwie noch nicht ganz. Also wie der Lukas schon gesagt hat, Harz, eine Mannschaft, die halt einfach auseinandergebrochen ist, irgendwie sehr, sehr schwer zu sagen, wo Sturm jetzt wirklich steht. Und ich tue mir auch sehr schwer zu sagen, wie konstant Sturm das so spielen kann. Weil du hast halt eben vorne diese Baustelle. Du hast keinen Mika Beereth mehr, der dir die Tore macht. Und ich kann mir vorstellen, wenn es dann vorne mal ein, zwei Spiele ein bisschen schwieriger wird, dann schaut das vielleicht schon wieder anders aus. Und ja, also ich finde, es schaut sehr schön aus bisher, aber es ist halt irgendwie schon so halb in der Vorbereitung. Drum mal schauen, wie das altern wird.
Martin, was ich halt gesehen habe, ich liebe Otakite Spiele, wie könnte man nicht? Zumindest in diesen beiden Spielen hat er nicht unter Anzeichen gefehlt, da hat er teilweise gespielt. Ist das jetzt eine Weiterentwicklung oder ist der Kittischwili immer noch der wichtigste Mann bei Sturm?
Ja, unbedingt. Also der hat halt Probleme mit seinem Wadenmuskel, Oberschenkel ohnehin immer, und er ist halt nicht bei 100%. Und ich sag mal so, geht es vielleicht um alles, dann wäre er wahrscheinlich auch eingesetzt worden. Aber wenn man mit einem 4:0 Vorsprung hineingeht, zweite Hälfte in Graz hat er ja beim Hinspiel absolviert, wo auch übrigens 3 Tore gefallen sind, und er nicht ganz unmaßgeblich auch an diesem Spiel oder an diesem Ergebnis beteiligt war, dann verstehe ich auch, dass er nicht eingesetzt wird. Im Übrigen auch Ruschka fällt, wo ich sage, das sind jetzt schon zwei Spieler, die über die anderen zu stellen sind, was die Qualität, die technische betrifft. Und weil wir über den Sturm auch schon gesprochen haben, mit Leon Krikic gibt es ja einen, der praktisch voll im Training ist nach seinem Kreuzbandriss und der eigentlich in 4-5 Wochen matchfit sein sollte, und der ist dann schon auch einer, auf den man auch zählen kann und wird. Außerdem ist der Transfermarkt noch, haben wir schon gehört, bis Anfang September. Das hängt natürlich auch davon ab, in welcher Ligaphase Sturm spielt. Also Europa League ist ja schon fix, aber vielleicht sogar mehr. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob man das Sturm wünschen soll. Schon irgendwie für die Spieler, für den Verein. Aber die Ergebnisse würden dann natürlich auch dementsprechend sein in einer Champions League mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft, mit diesen Möglichkeiten. Da bekommst du schon immer eine ordentlich mit, das kann man schon mal festhalten. Generell wollte ich sagen, die meisten kennen ja die beiden Kollegen vielleicht nicht so, aber die anderen, die Big Show hören, den Producer, den Jens, der ja eigentlich ein analytischer, kritischer und reflektierter Zeitgenosse ist, aber sobald es um Sturm geht, ist er entweder zu Tode betrübt wie im Frühjahr, weil man 7-mal ungefähr unentschieden gespielt hat und Vizemeister wird. Jetzt gewinnt man das Cup-Spiel in Seekirchen, will ich jetzt nicht wirklich erwähnen. Jetzt gewinnt man gegen Hearts of Midlothian. Wir haben schon gehört, das ist nicht die Truppe, die vor 1,5 Monaten fast schottischer Meister geworden wäre. Zweimal. Auch für mich überraschend, wie Sturm aufgetreten ist, muss ich schon sagen, aber von der Mentalität und von der Physis her. Aber jetzt sollte man auch die Kirche im Dorf lassen. Ja. Und natürlich ist die Auslosung in der Bundesliga super. Mit WSG, mit Hartberg, mit Altach, mit Lustenau. Da kann schon was auch entstehen, auch was das Selbstbewusstsein betrifft in den ersten 4 Runden. Und Fenerbahce ist vielleicht noch nicht auf 100%. Ja, man darf träumen, aber man muss schon auch den Kader sehen, die Möglichkeiten. Und das ist jetzt noch immer österreichische Qualität, aber noch nicht mehr. Und wahrscheinlich wird es auch nicht mehr, weil es auch finanziell nicht möglich ist. Also ich würde sagen, abwarten, auch was die anderen machen. Es wäre ungefähr so, wie man jetzt Rapid in den Himmel loben würde, weil sie gegen ein Team aus Andorra 9 Tore erzielen. Also man muss schon ein bisschen vorsichtiger sein. Noch dürfen wir Österreicher auch so selbstbewusst sein und sagen, es gibt schon auch Gegner, gegen die wir gewinnen sollten, aufgrund unseres Anspruchs und unserer Möglichkeit.
Also gestern bei Ö3 hat man Rapid in den Himmel gehoben. Ja, also
da eben, hat man siehst kein, du, das ist die große man, Gefahr.
Ja, da hat man keine Zurückhaltung gekannt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Martin, trag dich bitte bei Sky für das Spiel gegen Hartberg ein, weil da werde ich in der Steiermark sein. Und oder weißt du schon, dass du es nicht machen wirst?
Da bin ich übrigens bei Rapid. Ich bin in Ried, das ist immer interessant.
Ah, okay, gut. Dann werde ich mir vielleicht eine Karte kaufen. Und werde mich nicht akkreditieren lassen. Ja, Rapid! Fabian, warum nicht Rapid Wien mal wieder als Meister? Ö3 ist, also wenn ich Ö3 höre, dann kann es nur einen Meister geben in Österreich und das muss Rapid Wien sein.
Ja, aber das ist wahrscheinlich schon die letzten 10 Jahre. Warum nicht Rapid? So blöd es klingt, aber weil Rapid ist. Rapid hat so viele Baustellen und macht sich immer so viele Baustellen auf und das wird auch in der nächsten Saison so sein. Insofern hast du halt nie Ruhe. Das ist einfach so und das musst du irgendwie handeln. Und ich glaube auch, dass man einfach sportlich nicht so gut dasteht, damit man, dass man Meister werden kann. Also natürlich sehr, sehr schwierig. Gerade bei Rapid hat sich bisher sehr wenig getan am Transfermarkt. Da wird sicher noch einiges passieren. Aber so bisher die große Kritik war ja, dass man keine, unter Anführungszeichen, keine Typen in der Mannschaft hat, die irgendwie so dieses Rapid-Gen verkörpern. Daran hat sich halt bisher noch nichts geändert. Und ja, jetzt hat man gegen eine Mannschaft gewonnen, gegen die man gewinnen muss. Heißt im Prinzip gar nichts. Und es war auch letzte Saison so, dass man halt super in die Saison gestartet ist. Und dann ist halt irgendwann dieser Kipppunkt und den fängt man nicht mehr ein. Und das zieht sich jetzt über Jahre schon. Und also ich sehe irgendwie wenig Perspektive, dass das heuer nicht auch kommen wird. Dazu kommt, dass du irgendwie Fans sehen intern also ein bisschen, dass alles so ein bisschen brodelt und es ist halt irgendwie nie Ruhe da. Und das wird sich halt auch nicht ändern. Und das ist halt auch ein Grund, wieso es bei Rapid die letzten Jahre nie gereicht hat.
Lukas, diese Nicht-Ruhe da, ist es diese sehr, sehr aktive Fanszene, die, wenn man es denn liest, wahrscheinlich bei allen Clubs in Österreich den größten und nicht den besten Einfluss hat?
Wow. Es ist so ein wildes Thema. Aber es ist einfach immer Thema, ja. Es ist so. Aber ja, ich will da gar nicht so viel dazu sagen. Ja, natürlich wird es ungemütlich. Natürlich haben die große Ansprüche, die viel größer sind als die sportliche Realität ist. Ich frage mich bei diesem Team, wer die Tore machen soll. War das sogar die schlechteste Offensive der Liga letztes Jahr? Ja, okay. Und jetzt ist Ercan Kara die größte Hoffnung, dass der am meisten trifft? Wenn es so ist, oh je, ist es der Adamsen, der jetzt zwei Tore gemacht hat im Cup, der, wo sie gespielt haben, neben der BB-Tankstelle am Wienerberg? Ich weiß es nicht, ja. Du fragst ja immer nach Leuten, für die man sich ein Ticket kaufen würde, ja. Und ich finde, das ist der Petter Nossertal. Der, wenn der einen guten Tag erwischt, dann macht er wirklich Spaß zuzusehen. Ja. Du musst halt, wenn du ein Ticket kaufst, darauf hoffen, dass du die drei Spiele in der Saison erwischt, wo er nicht verletzt ist, wo er in Topform ist und wo er gut auftritt. Ich kann mich erinnern, vor ziemlich einem Jahr, auch in der Europacup-Quali, da war der schon. Da hat er mir gefallen. Und dann ist irgendwie recht wenig gekommen. Also ja, vielleicht bin ich da zu kritisch, aber Rapid und Torjäger, das ist ein leidiges Thema. Wer war da der Letzte? War's
Stefan Meyerhofer.
Was? Ja, Robert Beric war danach noch.
Okay, so ist es, ja.
Taxi Funtas vielleicht. Ja, Guido Burgstaller werden jetzt noch ein paar sagen, ist er sogar Torschützenkönig einmal geworden, aber das war ja keiner, der laufend trifft. Rapid tut sich da schwer. Ich erinnere mich an Experimente mit Koya Kitagawa, der Aliu Baci war da auch dabei noch. Ja, es ist halt, da tun sie sich schwer.
Aber nicht nur Rapid. Ja. Das ist ja ein Thema, das ja die österreichische Bundesliga-Clubs beschäftigt, vor allem wenn es um einen rot-weiß-roten Stürmer geht, auch die Nationalmannschaft. Also ich finde, das ist jetzt nicht nur auf Rapid bezogen. Über Sturm haben wir auch gerade gesprochen.
Mhm. Ja. Die letzten beiden Rapidler, für die ich mir übrigens ein Ticket gekauft habe, waren Antonin Panenka und Hans Krankl, Anfang der 1980er Jahre. Da können sich der Lukas und der Fabian natürlich nicht dran erinnern. Martin, siehst du das bei Rapid ähnlich oder ist irgendwann muss ja mal die Überraschung kommen und das wäre dann eine Überraschung, wenn der Rekordmeister tat, sind sie noch Rekordmeister oder ist ja doch die Austria-Rekordmeister?
Nein, du musst unterscheiden, es gibt ja für alles eine Statistik, ne? Ja. Also sie sind Rekordmeister, wenn du ab 1911 oder wann beginnst zu zählen, wobei man könnte man dann sagen, da waren natürlich sehr viele Wiener Meisterschaften, weil der Rest des Landes nicht so wichtig war, aus der Sicht der Wiener und Ab 1974, ab Gründung der Bundesliga, ist Salzburg Rekordmeister. Also in Deutschland, im Vergleich zu Deutschland würde man Salzburg als Rekordmeister bezeichnen, aber in Deutschland wird ja ab 1963 die Meisterschaft landesweit als Bundesliga geführt. Zu den Fans wollte ich nur sagen, ich meine, wir tun ja so, als ob das nur bei Rapid ist. Das ist natürlich bei Rapid, weil wir da das mitbekommen, sehr intensiv, aber das ist ja international nicht anders. Also wenn es in Dortmund schlecht läuft, habe ich noch nicht gehört, dass dort die Fans nicht auf die Barrikaden steigen. Von Schalke spreche ich gar nicht. Jetzt drehen wir nur in Deutschland und jetzt könnte ich wahrscheinlich noch 10 andere Vereine nennen. Wir können aber auch schauen zu den Top-Clubs, egal ob es Real Madrid ist oder in England, Manchester United. Ist es dort nicht so, dass dort nicht auch Riesenwickel sind, teilweise dann auch innerhalb des Vereins, also auch aufgrund der Eigentümerverhältnisse. Ich will damit nur sagen, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber wir bekommen es natürlich bei Rapid im Besonderen mit, weil es eben der Club ist mit der größten Fanbasis und deswegen ist es halt eigentlich auch ein Thema, vor allem wenn es nicht so gut läuft. Insgesamt finde ich, war es mutig, einen Trainer zu holen, der das ein bisschen anders macht als mit Thorup statt Stöger, der es natürlich ein bisschen anders macht, nämlich auch vom Fußballerischen her. Ich glaube, schon langsam funktioniert seine Art von Fußball, allerdings der Kader mit weit über 30 Spielern ist natürlich schon eine Herausforderung. Und da ist natürlich der Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer Markus Katzer gefordert, dass er da auch diesen Mix findet, denn das war schon auch ein Problem im Herbst. Er hat da Anfang September am letzten Transfertag 3 für ihn Top-Transfers geholt, nämlich den teuersten Spieler überhaupt, Gulliksen, Sie, war nicht einmal fit, und den Tilio, der kaum gespielt hat bei Celtic, und dadurch ist auch das Gefüge, zumindest weiß ich das vom damaligen Trainer, ein bisschen in die Hose gegangen. Und das muss man natürlich auch sagen. Also man kann es gut meinen, aber dann auch das Gegenteil damit erreichen. Also ich würde sagen, es ist schon auch ein schmaler Grat zwischen der richtigen Struktur und Charakteren innerhalb der Mannschaft. Aber ich habe den Eindruck, dass es bei Rapid insgesamt, dass man etwas sieht, dass Fußball gespielt werden möchte. Ob das dann erfolgreich ist, das ist eine andere Frage. Wir sehen, auf dem Weg erfolgreich zu sein oder der Weg dorthin, da gibt es ja viele Möglichkeiten, gerade im Fußball.
So, der Rekordmeister. Martin, ich bleibe gleich bei dir. Der Rekordmeister, die Salzburger, das wird man bei Austria Salzburg natürlich nicht gerne hören, aber der Rekordmeister Red Bull Salzburg wird was machen? Werden sie sich neu erfinden? Du hast, glaube ich, eh schon gesagt, auch wie wir über die WM gesprochen haben, naja, dass man ein bisschen umdenkt, dass das Pressing nicht mehr alles ist, dass man Flügelspieler braucht, aber das dauert ja. Das geht ja nicht von Juli auf August, sondern es wird ein paar Jahre dauern. Was muss man den Salzburgern zutrauen in diesem Jahr?
Ich habe vor einem Jahr gesagt, irgendwann, das geht nicht, dass sie zweimal hintereinander nicht Meister werden. Jetzt ist es sogar schon ein drittes Mal passiert. Und wieder viele Fehler. Auch aus selbstkritisch betrachtet wurde das auch so kommuniziert. Fakt ist, es wurde alles verändert und auch durchaus bewusst verändert. Also beginnend komplett neues Trainerteam, finde ich auch, was die Spieler betrifft. Einige Arrivierte sind überhaupt kein Thema, wurden schon abgegeben oder haben keine Rolle oder sollen noch abgegeben werden. Also es wird eine interessante Mischung sein. Und der Trainer selbst, Deutscher, ist zwar einer, der gerade im Red Bull-Stall Rangnick, Nagelsmann vieles gelernt hat, Hasenhüttl, Danny Röhl gilt aber als einer, der durchaus kommuniziert und anerkannt wird und zufällig auch Menschen kennengelernt von den Glasgow Rangers, wo er nur Dritter wurde in der letzten schottischen Liga, hat die ja im Laufe des Herbsts übernommen, hat mit ihnen zunächst super performt, am Ende aber eben Platz 3 geholt und trotzdem haben alle sehr positiv über ihn gesprochen und dann hat es eher leid getan, dass er von Salzburg um 2 Millionen verpflichtet wurde und aus dem Vertrag herausgekauft wurde. Also ich sag mal so, auch hier, man weiß es nicht, es ist vieles neu, aber ich glaube, dass sie alle erkannt haben, dass sie eigentlich Meister werden müssen, denn sonst wird das System insgesamt in Frage gestellt, weil sie leben noch von ihren Reserven und auch von ihrem guten Ruf und von der Clubweltmeisterschaft, aber im nächsten Jahr gibt es ja nur mehr einen Champions-League-Teilnehmer mit dem Meister und sie brauchen natürlich dann schon auch wieder die Champions League, um auch wieder die Top-Talente auch zu bekommen und möglicherweise eben dann auch gewinnbringend weiter zu verkaufen. Denn ansonsten gibt es mittlerweile europaweit Konkurrenz und dann fragt keiner mehr nach Salzburg.
Das wäre so gerade, Fabian, meine Anschlussfrage gewesen. Also Moneyball hat damals funktioniert bei den Oakland Athletics Ende der 1980er Jahre, vielleicht ein bisschen später. Und dann haben Vereine oder Franchises mit viel mehr Geld bemerkt, aha, das macht dann Sinn. Jetzt machen wir das auch. Das heißt, die Idee von Salzburg ist wahrscheinlich anderswo, gibt es auch und besser bezahlt. Und das könnte auch ein Problem der Salzburger sein. Fabian, wie siehst du das?
Natürlich, also weil der Martin vorher gemeint hat, ja, irgendwann kriegt dann Salzburg ohne Champions League und so die großen Talente nicht mehr. Die kriegen sie ja jetzt schon nicht mehr. Also diese Namen, die irgendwie vor 5, 6 Jahren in der österreichischen Bundesliga und davor vielleicht noch bei Liefering gespielt haben, die gibt es ja in der Größenordnung einfach nicht mehr. Salzburg lebt sicher noch irgendwie von seinem guten Ruf von früher und weil es halt einfach Salzburg ist. Also da muss man sich nur anschauen, um welche Summen die nach wie vor Spieler verkaufen, obwohl es halt einfach in der Liga und international nicht mehr rennt. Da könnten halt andere Vereine könnten da träumen davon. Also genau, keine Ahnung, Gadou um fast 20 Millionen, das würde natürlich jeder andere Verein um die Hälfte auch dankend nehmen. Also insofern, ich glaube, Salzburg ist schon länger in dieser Spirale, dass man sich irgendwie ja, vielleicht nicht versuchen muss zu rechtfertigen, aber dass zumindest diese Selbstverständlichkeit, wieso braucht es denn Salzburg noch, dass die halt vielleicht nicht mehr so groß ist. Und man sieht es halt auch an den Zuschauerzahlen. In der ganzen Liga steigen die Zuschauerzahlen, da kratzt man jetzt irgendwie durchschnittlich bei 9.000 und halt in Salzburg sinken sie. Und da gibt es dann halt Spiele wie ein ÖFB-Cup-Halbfinale gegen Altach, das halt vor leerem Stadion de facto stattfindet. Also da hat man schon Probleme. Die Frage ist halt, wie bewertet man das Club intern? Spielt das überhaupt eine Rolle oder ist das eh egal, solange diese Transfers halt funktionieren?
Und das wollte ich nur ergänzen. Natürlich haben sie schon nicht die großen Spieler oder die großen Talente seit ein paar Jahren mehr, aber genau das meine ich mit den Transfersummen. Weil wenn ich für einen Eigenbauspieler Schuster knapp mit Boni bis zu 20 Millionen Euro bekomme, weil er direkt in die Premier League wechselt, das schafft kein anderer Club. Und was du zum Schluss gesagt hast, mit Zusehern und insgesamt, das ist schon richtig. Aber die starten natürlich von einem ganz hohen Niveau. Ne? Also ich sage mal so, für eine Millionenhauptstadt wie Wien werden nur immer die Zuseherzahlen, die sie haben, eigentlich, wenn ich das vergleiche, müsste ja Rapid und Austria deutlich mehr haben im Vergleich zu Salzburg. Also ich will damit nur sagen, es ist alles relativ. Ja. Salzburg hat einfach überperformt über Jahre und wenn man dann 15.000, 17.000 Zuseher hat in der Bundesliga und jährlich Millionen Transfers hat, dann meine ich, dann ist es natürlich klar, dass man das schwierig halten kann und deshalb besonders gefordert ist, erfolgreich zu sein, weil sonst geht es natürlich weiter in die Richtung nach unten. Und das ist natürlich dann auch für den Club nicht einfach, weil die Personalkosten sind ja mit Abstand die höchsten und du musst einmal 70, 80 Millionen im Jahr oder 60 bis 80 Millionen im Jahr aufbringen. Ja, ohne Transfers geht das eigentlich eben nicht.
Also es ist also unglaublich, wer in Salzburg gespielt hat, wenn man es mal überlegt. Ich meine, Haaland war nicht lang da, aber Upamecano war da, Naby Keita, einer meiner Lieblingsspieler grundsätzlich über die letzten Jahre. Das hat schon immer Spaß gemacht, zuzuschauen. Da habe ich jetzt ganz, ganz viele vergessen. Lukas, der besondere Charme der österreichischen Fußball-Bundesliga ist aber natürlich, dass es auch Teams gibt, die dann möglicherweise sogar den Einzug in die Meisterrunde schaffen, wie den TSV Hartberg, aber wie auch die SV Ried oder meinetwegen sogar zwei Lustenauer Vereine, wir brauchen alle mehr Vorarlberger Vereine, aber Hartberg, Ried, Altach, Lustenau, ist das der Charme des österreichischen Fußballs oder ist es die Krux des österreichischen Fußballs, dass wir eben nicht so viele große Vereine haben, die dann 15.000 bis 17.000 Zuschauer tatsächlich Woche für Woche, so wie es in Graz und in Wien ist, also bei Sturm und bei Rapid, ins Stadion kriegen?
Ist nicht jetzt Elversberg in der Bundesliga in Deutschland?
Ja gut, den einen Ausreißer. Und ich kann dir sagen, pass auf. Ich kann dir sagen, ich habe in meiner Klasse ja Bayern-Fans, die auch Mitglied sind, die zu jedem Heimspiel gehen. Die feiern das überhaupt nicht. Die sagen, ich mag nicht nach Heidenheim fahren, ich mag nicht nach Elversberg fahren, Stadien zu klein, also völlig touché, du hast mir eine mitgegeben, wie ich es verdient habe, aber es ist wirklich so, ja, also diese kleinen Vereine für ein, zwei Jahre gut, aber natürlich ist Schalke jetzt auch wieder zurückgekommen und das ist dann schon ein anderes Kaliber. Muss man so sehen.
Aber was ich zu dem ganzen Thema vielleicht sagen kann, auch wenn ich bei weitem nicht so oft im Stadion bin wie der Martin und sicher auch nicht so oft wie der Fabian, aber dass es sich schon auszahlt, dass Hartberg zum Beispiel ist eine Mannschaft, das jetzt glaube ich seit 2018 in der Liga ist, das ist schon ordentlich und dass dieser Platz dort auch wirklich nicht mehr so ausschaut wie nach dem Aufstieg. Ja? Also dass das schon ist ja gut, dass da nicht eine Riesenhütte hingestellt wird, ja. Was bringt es uns? Nur damit es im Fernsehen dann gut ausschaut oder keine Ahnung. Also das ist schon, wird, also aus meiner Sicht von ganz weit weg, wird das schon langsam, stetig ausgebaut. Selbes beobachte ich oder höre ich über Altach. Ja? Auch da und in Lustenau, die spielen ja, glaube ich, auch in einem neuen Stadion. Wie gesagt, genau. Ohne jetzt wirklich Details zu kennen, aber das ist ja, die schauen schon, dass sie mit ihren Mitteln nicht übertrieben, aber doch sich Schmuckkästchen dorthin stellen und das dann eben natürlich wachsen lassen, ja. Und das gefällt mir. Da gibt's keine ja, übertriebenen, unnachhaltigen ja, Bewegungen, die ich erkennen würde. Vielleicht, ja,
das sind reine Fußballstadien, kann man durchaus sagen. Das ist Altach, komplett ausgebaut, Ried sowieso, schon seit 20 Jahren und immer wieder jetzt mittlerweile sogar schon auch saniert. Lustenau ist neu. Also wir haben eigentlich, wenn man und Hartberg hat jetzt, dadurch, dass sie nicht Eigentümer sind, mussten sie die Laufbahn lassen und das schaut zumindest optisch besser aus, aber da sind wir vielleicht kritisch bei Hartberg und beim WRC, wo noch nicht alles, wo auch eine Laufbahn ist. Der Rest ist an und für sich infrastrukturmäßig, finde ich, für österreichische Verhältnisse gut aufgestellt. Und man muss halt sagen, wir können halt nichts dafür, dass es in Klagenfurt ein schönes Stadion gibt, aber die Finanzen dort nicht beherrscht werden. Und in Innsbruck ebenso nicht, wobei Wacker ist ja in die zweite Liga jetzt aufgestiegen und die haben ja ein bisschen ein Background mit den LA und die Bayern sind ja da im Hintergrund. Das heißt, da können wir ja, die haben ja das Ziel, bald zurückzukommen und dann lösen sie wahrscheinlich möglicherweise mal eines Tages die WSG ab. Das heißt, das ist im Moment so und ich finde, viel mehr wirst du nicht bekommen. Also du hast dann vielleicht noch in Blau-Weiß, die sind gerade abgestiegen. Du hast die in Wien Sportclub oder Vienna, aber da ist es natürlich auch nicht so einfach. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen und kein Bundesland, aber ich glaube, das.
Den SC Eisenstadt hast du vergessen.
Ja, und Mattersburg ist
und auch wieder Neusiedl am See.
Mattersburg ist auch dritte Liga, glaube ich, jetzt wieder. Also das heißt, das wird schon. Aber ich meine nur, also ich finde, für österreichische Verhältnisse ist dieses Thema, war, finde ich, vor 20 Jahren oder vor ja knapp 20 Jahren, gerade am Ende der Nullerjahre, viel mehr virulent als jetzt. Also ich würde eher mich um sportliche Sorgen machen, weniger die Infrastruktur.
Ja, noch einmal, Papa erzählt vom Krieg, aber Neusiedl am See war ja auch mal in der Fußball-Bundesliga und das waren jene Zeiten, als Rapid eben mit Antonin Panenka und Hans Krankl, meine ich, einmal 8-0 gewonnen hat gegen Neusiedl, der SC Eisenstadt. Da weiß ich noch, dass der Franzi Pfleger, der dann mit mir gemeinsam Croupier war im Casino Graz, unter Otto Baric für Sturm Graz das 1-0 beim Auswärtssieg geschossen hat, irgendwann im Herbst 1980. So alt bin ich schon.
Und dann hat ja, aber du musstest auch sagen, Neusiedl hat in der Saison, wo sie abgestiegen sind, nur zweimal gewonnen, unter anderem zu Hause in Neusiedl gegen Rapid.
Gegen Rapid
mit 2-1. Und damals die Rapid-Mannschaft, die dann auch auf dem Weg ins Europacup-Finale war. Also da haben nicht irgendwelche gespielt. Kann natürlich immer passieren. Das ist ja das Schöne am Fußball. Aber haben auch bereichert, die Liga. War damals eine 16er Liga übrigens. War ein kurzer Versuch. Ja, wurde dann wieder erledigt.
Und da gab es Umfragen. Also ihr könnt euch jetzt mal, die Abschlussfrage wird sein, wie wird Meister, aber dazu zwei Anmerkungen. Ich weiß noch, bevor diese 16er Liga eingeführt wurde, ist mein Vater mit meinem Onkel und mit mir sind wir ins Stadion Graz-Liebenau gefahren und da wurde eine Umfrage gemacht, ob die 10er Liga Bestand haben soll oder war es damals eine 12er Liga oder ob 16 kommen soll. Und mein Vater hat ganz, ganz schwer bei drei verschiedenen Leuten gesagt, es soll eine 16er Liga werden. Und zum Thema Infrastruktur, der glorreiche ASK Münzer-Volzberg ist wieder aufgestiegen in die zweite Liga, haben in der dritten Liga alles paniert, das ist mein Heimatdorf, ich werde da dann in der kommenden Woche hinfahren, spielen jetzt in der zweiten Liga, es heißt immer, es sind 1300 Zuschauer, in Wahrheit sind es wahrscheinlich 750 und da sieht man natürlich dann den gravierendsten Unterschied zu Deutschland, finde ich, ja, wenn man sieht, zweite Liga Kaiserslautern, letztes Jahr Schalke, darf man natürlich nicht vergleichen. Aber das ist halt der österreichische Fußball und da riecht man auch das Gras und das finde ich gar nicht schlecht.
Was genau, und ich darf nur ergänzen, weißt du, gegen wen Volzberg in der zweiten Cup-Runde Anfang September spielt? Das ist für dich dann nicht einfach.
Nein, aber da werde ich hoffentlich in...
Weißt du, gegen wen, aber ich sag's dir.
Wenn du sagst,
SK es ist nicht ein... Sturm Graz.
Wahnsinn. Ja, da wird da gibt's ja diesen... Das ist ein kleiner Pro-Tipp, weil ich wahrscheinlich nicht in Volzberg sein werde, aber es gibt erhöht bei dem Trainingszentrum der Volzberger, bei den Tennisplätzen oben, da kann man ins Stadion reinschauen. Also wer keine Tickets bekommt, stellt euch oben hin. So, Fabian, also, wer wird österreichischer Meister und welche Mannschaft wird überraschen in dieser Saison? Fangen wir mal mit dem Meister an und die Überraschung hast du ein bisschen Zeit, dir zu überlegen. Bitte, Meister.
Das ist sehr gut. Ja, Meister wird leider der FC Red Bull Salzburg werden. Also ich sehe irgendwie keinen Herausforderer, der Stand jetzt die Qualität hat oder dem ich konstant zutraue, Salzburg gefährlich zu werden. Und natürlich mit den finanziellen Möglichkeiten, wenn du dir, wir haben gerade vom Stürmerproblem, das fast alle Mannschaften haben, geredet. Wenn du dir halt einen Haris Tabakovic schnell mal kaufen kannst, dann ist das halt wahrscheinlich schnell erledigt. Insofern Meister wird Salzburg werden. Und du zur, kannst, zur ja, Überraschung.
Ja, da kommt gleich dazu. Okay. Überraschung mal zweite Runde. Okay, Lukas Meister.
Salzburg. Wobei ich es lustig finde, dass Tabakovic den Ilzer nicht haben will oder kann bei Hoffenheim, der dann als Leihspieler bei Gladbach durchaus ein paar gute Wochen gehabt hat, aber bei der WM dann wiederum hinter Dzeko und hinter Demirovic keinen Platz hat, dass der dann die Liga bei uns zerbomben wird. Schaue ich mal gern an, aber ich habe auch nicht jedes einzelne Tor für Austria-Lustenau von ihm im Kopf, deswegen das wird sicher so sein. Und ich glaube, dieses Gefüge mit Danny Röhl, ich glaube, dass diesmal funktioniert das. Ich glaube, das ist die Rache von Salzburg, dass es jetzt keine Punkteteilung mehr gibt. Wir werden Ende März als Meister feststehen.
Martin, bring bitte ein bisschen Spannung rein. Martin, ein bisschen Spannung bitte, Martin.
Nein, ich habe jetzt keine Spannung. Ich schließe mich bei den beiden Kollegen an. Stand heute, möchte ich dazu sagen, spricht vieles dafür, wie die beiden Jungs das gesagt haben, weil da einfach der Kader die Möglichkeiten bietet, auch qualitativ und quantitativ. Bei Tabakovic weiß ich jetzt gar nicht, ob der da, ich meine, wir vergessen immer mit Konate, Vertessen, gibt es noch ein paar andere. Da würde ich sagen, abwarten. Nur, und das wiederhole ich jetzt, es geht noch 5 Wochen Transfermarkt. Wir wissen nicht, wie sich die Qualifikation, die internationale, entwickelt. Und ich finde, seriös kann man frühestens ab Anfang September, Mitte September einen Tipp abgeben. Dann sind 5 Runden gespielt und du hast vor allem eben dann auch diesen Transfermarkt halbwegs abgeschlossen. Alles andere, finde ich, ist jetzt natürlich wirklich nur aufgrund der Kaderzusammenstellung der ersten Spiele ein Eindruck und nicht mehr.
Überraschung, Fabian. Ist dir jemand eingefallen?
Ja. Und zwar habe ich mir gedacht, also ich glaube, es werden so die üblichen Verdächtigen werden, um den Abstieg spielen. Also Lustenau als Aufsteiger. Ich glaube, die WSG wird sich schwer tun. Der GRK. Ich glaube, Altach dieses Jahr auch wahrscheinlich ein bisschen schwerer als in der vergangenen Saison. Deshalb sage ich, meine Überraschung der Saison wird sein, dass Rapid im unteren Playoff spielt.
Hohoho! Lukas?
Naja, ich sag Überraschung, die Austria, weil wir über die jetzt noch überhaupt nicht geredet haben. Und was ist dann die Überraschung? Es wäre wahrscheinlich schon ein Platz 3 durchaus überraschend, aber ja, warum nicht? Es muss ein Anspruch sein, dass die in die Top 4 kommen, finde ich. Haben natürlich Salzburg kauft die Liga kaputt und kauft sich den Bari von der Austria, ja, der Ndugwe. Das ist bitter, dass der, und peinlich, finde ich, dass der bei Liverpool jetzt nicht spielen kann und darf. Ja, ja. Der bei der Austria jetzt nicht eine super Riesenrolle über die letzten Jahre gespielt. Er ist noch ganz jung. Ja, ich sag, Austria Wien ist die Überraschung, weil sie Dritter werden. Genau.
Martin, höre ich Ried als Vizemeister. Was höre ich von dir, Martin, als Überraschung?
Na, also Fabian kann ich nicht toppen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass Ried in der Quali-Gruppe spielt. Ja. Bei Überraschung habe ich nämlich eher positiv gedacht.
Und ja, sowas ja, jetzt,
kann ja, aber es ist ein interessanter Zugang. Ja. Das müssen wir dann noch besprechen im Laufe der Saison. Gut. Ja, an das werde ich öfter denken, glaube ich, je nachdem, wie die Ergebnisse sind. Ich habe eher positiv gedacht. Übrigens an Fabian, da schließe ich mich an. Ich glaube, dass es für die WSG heuer schwierig ist. Auch Altach und Lustenau sowieso als Aufsteiger. Auch bei Ried ist übrigens eine völlige Änderung. Mit Senft gab es das Spiel auf Kontrolle und dann vor allem wenig Netto-Spielzeit. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie ein Tor schießen. Die haben zwar interessante Spieler, aber mit dem Ball wird auch spannend werden. Also positiv bin ich beim Lukas, für mich Austria. ist positiv, egal ob sie jetzt Dritter, Vierter oder Zweiter oder Fünfter werden, weil sie nämlich auch aufgrund dessen, dass sie finanzielle natürlich Zwänge haben, ganz einfach einen interessanten Mix haben, aus Erfahrung und aus jungen Spielern, und zwar hochtalentierten jungen Spielern. Also ich finde, diese Mannschaft, dieser Kader ist für Österreich, genauso sollten eigentlich alle Teams sein. Also das wäre mein Wunsch, weil ich glaube, da kannst du am meisten rausholen und das ist auch irgendwie vertretbar. Und das ist dann eben die Ausbildungsliga, die österreichische Bundesliga, und so sollte es sein. Und der zweite Club, bin überzeugt davon, weil er das noch immer geschafft hat, ist der Markus Schopp mit Hartberg. Es ist zwar im Spiel nach vorne noch nicht alles so, aber defensiv stehen die gut. Und ich glaube, denen traue ich wieder zu, dass sie eine sorgenfreie Saison haben, möglicherweise eben auch wieder mit Einzug Meistergruppe.
Und bei der Liste, für die es schwer wird, hat der Martin Konrad jetzt bewusst den GRK ausgelassen. Das gefällt mir.
Ja, weißt du warum? Weil ich ein paar Mal gesehen habe, und auch die stehen defensiv besser als im letzten Herbst. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch spannend wird. Es wird sowieso spannend, weil ich glaube, dass das Niveau bei vielen sehr ähnlich ist. Und ich habe es schon richtigerweise ein paar Mal angesprochen, es gibt diesmal keine Punkteteilung. Insofern ist es entscheidend, dass man schon im Herbst punktet und nicht dann sagt, wir machen im Jänner noch zwei Transfers und dann schauen wir, dass wir noch irgendwie die Kurve kratzen, was ja schon dem einen oder anderen Team geglückt ist. Ne?
Ich war bei dem Auftritt bei der Spielvereinigung Rasenfußballer Donaufeld und
ja, überschaubar.
Genau,
sehr. Aber das ist halt der Unterschied. Da haben sie gespielt gegen jemanden, wo sie spielen. Das ist ja das österreichische Problem. Du spielst gegen einen Unterliga-Club oder halt einen Drittligisten und dann hast du den Ball die ganze Zeit und dann weißt du nicht, was du machen sollst. Nicht? Aber meistens in der österreichischen Liga wartest du, was der Gegner macht. Ne? Und dann kannst du ein bisschen kontern.
Ja. Herausragend. Eine fantastische Dreiviertelstunde mit Fabian Bär vom Ballesterer, mit Martin Konrad von Sky Sport Austria und mit Lukas Zara vom Standard. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Schauen wir es uns an. Am Wochenende geht's los, die österreichische Bundesliga. Und ich freue mich drauf. Ich bin jetzt euphorisch und in zwei Wochen, wenn ich mit Martin wieder rede, werde ich wieder zu Tode betrübt sein, weil Sturm daheim gegen Hartberg verloren hat oder nur 1-1 gespielt hat. Mein Gott, so ist es halt im Fußball. Gut so. Pause.
Hallo zusammen, ich bin Mladen Petric und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 772 und man sieht Axel Goldmann an. Auch die Frage, die er gerade gestellt hat, noch wann geht es los? Er ist in den Startlöchern für den ersten Riesenslalom der Weltcup-Saison in Sölden, ungefähr um den 23., 24. Oktober herum. Bis dorthin, Axel, müssen wir uns noch mit Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen. Grüß dich.
Hallo, ich kann es nicht abwarten, bis es endlich wieder die Piste runtergeht, wie der Fachmann sagt.
Und der Fachmann ist in diesem Fall, bin ich natürlich nicht ich, sondern ist Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Hi Tom. Wir wollen natürlich über Baseball sprechen, aber Tom, bist du jetzt ein kleines bisschen froh, dass du großer Teil der Berichterstattung von der letzten Fußballweltmeisterschaft war, die nach all dem, was sich Gianni Infantino ausmalt, vielleicht gar nicht so kommerziell war, wie wir alle dachten, sondern es geht noch viel schlimmer.
Es geht noch viel schlimmer, ja. Sehen wir ja gerade in den letzten ein, zwei Tagen oder seit gestern, dass es noch schlimmer geht. Wobei das ja jetzt schon nichts mehr mit Kommerzialisierung im klassischen Sinne zu tun hat, sondern da geht es, glaube ich, einfach nur noch darum, dass sich irgendwelche Leute bereichern wollen, und wenn man es ganz weit treiben will, dass sich Gianni Infantino bereichern will, zusammen mit seinen neuen Kumpels aus dem Trump-Clan in den USA.
Ja. Axel, es ist schon lange nicht mehr dein Fußball. Gibt es überhaupt einen Weg zurück für dich?
Im FIFA-Bereich glaube ich nicht, nee. Ich habe zu dieser ganzen Event-WM-Sache sehr ambivalente Gefühle gehabt, ehrlich gesagt. Ich hatte das in anderen Podcasts auch schon mal gesagt. Ich kann das oder ich konnte es schon noch ausblenden, was da passiert ist. Ich habe trotzdem gerade bis zu den K.O.-Spielen konnte ich in Teilen diese WM dann schon genießen, weil mir die Bilder dann manchmal reichen und weil mir der Sport manchmal reicht. Das Problem an dieser Weltmeisterschaft in den USA war dann aber meines Erachtens, dass der Sport irgendwann nicht mehr das Wichtigste war, sondern dass es halt Schauplätze gab und Entscheidungen gab, die halt nichts mehr mit dem Fußball an sich zu tun hatten. Und das hat es mir dann doch am Ende schon ziemlich vermiest, muss ich sagen. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich bei diesen ganzen, was da Infantino sagt und welche Antwort die UEFA dann gibt, ne, strongly worded letter, der dann rausgegangen ist, und was die Vereinigung der Profifußballer, die dann dazu sagt, I don't care, Jens, es ist mir relativ egal, sollen sie halt machen, solange sie halt die Bundesliga in Ruhe lassen, ist es mir egal. Was ich halt nicht haben kann, ist, wenn dann so jemand wie Aki Watzke, der den Fußball ja seit Jahren lieber verkaufen würde als alles andere, sich hinstellt und sagt, ja, jetzt ist eine rote Linie überschritten. Junge, du wolltest die Bundesliga verkaufen und bist nur daran gescheitert, dass die Fans halt nicht mitgemacht haben bei den Investorenprotesten. Und das kann ich dann halt einfach, das ist mir dann egal. Sollen sie es halt machen. Ich bin mir relativ sicher, dass es aktuell in der Bundesliga nicht passieren wird, weil unsere Kurven in der Liga dafür viel zu sensibilisiert sind und viel zu stark sind und viel zu mächtig sind, als dass das für mich eine Gefahr darstellt. Das ist gut so. Ja, und wenn die FIFA jetzt halt demnächst nicht mehr FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2030 Trademark heißt, sondern Adidas, Coca-Cola, Trump Enterprises Fußball-Weltmeisterschaft 2030 in 18 Ländern mit 64 Teilnehmern, Join of Dessen, dann ist es halt so, dann sollen sie es machen. Wahrscheinlich bin ich eh zu dumm, um nicht einzuschalten. So,
ich nicke.
Infantino weiß das. Na, das ist ja, ich meine, das ist wie, wenn du Kindern Crack gibst. So, ja, es ist nicht gut für dich. Stimmt, aber ja, komm mal davon weg. Also.
Wohl wahr. Wir gehen eins aber weiter.
Am Ende ist mir egal. Sollen sie machen.
Ja, sie werden auch machen. Und ja, kann sich die UEFA aufbudeln, wie sie möchte.
Ja. Toll, das ist, aber es wird, ich meine, das wäre natürlich das lustigste Szenario, wenn das dann wirklich zur Zerschlagung des Weltfußballs führt, weil die UEFA irgendwann ein Rückgrat findet, was aber nicht passieren wird. Du siehst es ja jetzt schon. Die Tschechen sagen, nö, das ist schon gut so. Die Finnen sagen, ja, Geld ist schon wichtig, brauchen wir auch. Die ganzen kleinen Verbände, glaubst du, Albanien wird sagen, ey, der gibt uns 40 Millionen, aber wir sind loyal mit Deutschland und England? Nee, warum sollten sie? So, Wigger, komm.
So, weiter geht's. Ich habe Fußball, gerade, ey. Scheiß Fußball, ja, deshalb gibt's ja den Baseball. Ich habe gerade im Auto noch ein paar Podcasts gehört, Tom, und wir sind kurz vor der Trading Deadline. Und ich weiß nicht, bin ich der Einzige in unserem Trio, der sich Jahr für Jahr eigentlich doch da sehr erheitert darüber zeigt, dass diese ganzen Experten, die täglich sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, eigentlich jedes Mal falsch liegen. Wenn sie sagen, der wird von diesem Verein zu jenem oder von dieser Franchise zu anderen wechseln, weil in den allerseltensten Fällen passiert das, was diese Experten voraussagen. Tom, das mich amüsiert und dann überrascht es mich immer, dass Alex Rodriguez dort und dorthin getradet wird. Das war nach der Saison, meinetwegen nicht zur Trading Deadline, aber ich finde das nach wie vor sehr unterhaltsam.
Es ist ja auch unterhaltsam. Wir befinden uns im Entertainment-Business und das gehört doch auch dazu. Das ist das Gleiche wie die National Football League mit ihrem Draft macht, der ja mittlerweile ein Spektakel ist, das mehr Zuschauer anzieht wie ein ganzes Wochenende in der NFL. Also klar gehört das dazu und klar ist das, sorgt das für Aufregung, das sorgt für Gespräche, das sorgt für Sondersendungen, das ist, ja, das sorgt einfach dafür, dass du als Liga im Gespräch bleibst, dass du als Club im Gespräch bleibst, dass du als Medium im Gespräch bleibst. Das ist alles, ich kann darüber nur schmunzeln und darüber nur lachen. Vor allem, ja, es ist ja jetzt noch viel irrer geworden, als es früher schon mal war, weil wenn du dir die Standings anschaust, dann haben 22 von 30 Mannschaften eine durchaus realistische Chance, halt natürlich auch über die Wildcards in die Playoffs zu kommen. Und da weißt du wahrscheinlich bis zum 3. August, warte mal, wann ist 3. August, 6 Uhr PM, Eastern Time ist, glaube ich, Schluss. Da weißt du wahrscheinlich bis eine Stunde vorher gar nicht, was da eigentlich alles abgeht, weil der jetzt auf einmal noch 3 Spiele gewinnt, der verliert auf einmal noch 2 Spiele, der rutscht noch auf den 1. Wildcard-Platz, der noch auf den 2. Also ich glaube, der Deadline Day, wie es so schön heißt, wird sehr unterhaltsam werden. Und natürlich wird wie immer nicht das passieren, was jeder denkt.
Was, Axel, werden die Red Sox machen? Was brauchen die Red Sox? Das letzte Mal, wir haben ja schon länger nicht mehr über Baseball gesprochen, waren die Red Sox hoffnungslos im Nirgendwo. Und dann gewinnen sie Spiel um Spiel um Spiel um Spiel. Sie sind jetzt 1,5 Spiele zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hinter den New York Yankees. Ich habe gehört, größter Need Shortstop. Würdest du dem zustimmen oder gibt's andere Dinge, die Red Sox adressieren müssen?
Naja, also was die Red Sox ja schon adressiert haben, ist halt ein starker Bat, ne? Also ein Powerhitter. Sie haben Curtis Meade geholt von den Washington Nationals, der sich dann nach im 2. At-Bat, der abgeworfen worden ist und das Handgelenk gebrochen hat. Das war natürlich, also das ist eine Sache, die man so ja keinem erzählen kann. Ne? Du adressierst deinen Need ganz gut und sagst, wir haben einen Third Baseman geholt, wir haben jemanden geholt, der in dieser Saison tatsächlich Home Runs gezeigt hat, wir haben jemanden geholt, der als Rechtshänder perfekt zum Green Monster in Boston passt, weil wenn man sich seine Home Run Spreadcharts anschaut, die gehen alle ins Left Field und die gehen alle Richtung Green Monster. Es wäre ein perfekter Match wäre es gewesen. Und ja, dann spielen sie gegen die Athletics und er wird im 2. At-Bat, wird er halt so unglücklich getroffen zwischen Handschutz und Ellbogenschutz, dass das Handgelenk gebrochen ist. Und das ist halt fast schon tragisch. Und ich glaube, dass für die Red Sox halt wahrscheinlich einfach dieses Need, wir brauchen einen Powerhitter, jetzt wieder auf der Agenda steht und leider nicht abgefrühstückt worden ist durch die Verletzung. Inwieweit das umsetzbar ist, das müssen wir dann schauen. Ich weiß es im Moment nicht, weil mehr aktuelles Starting Pitching wirst du nicht abgeben können. Das war jetzt schon das, was möglich war. Ob du für Prospects das bekommst, was du für Curtis Meade bekommen oder was der Gegenwert von Curtis Meade gewesen wäre, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann das Entscheidende, was Tom ja eben auch gesagt hat, wer ist denn überhaupt Seller? Wer ist denn sicherer Seller? Das ist ja gar nicht so einfach. Jo, dann nimm halt die Athletics. Von mir aus. Vielleicht guckst du bei den Pirates rein, vielleicht guckst du bei den Reds mal rein. Ja, dann schüttelst du.
Bei den Pirates bitte nicht. Also,
die Pirates, die Ende Pirates Juli. Die Pirates sind ein Game hinterm 3. Wildcard-Platz. Also
genau das ist ja das Problem.
Es ist ja alles völlig absurd. Ja. Also, ne,
was macht AJ Preller in San Diego? So, in welche Richtung eskaliert der in den nächsten 3 Tagen? geht er wieder in seinen Angriffsmodus und sagt, ey, wir sind immer noch nicht fertig? Oder sagt er dann vielleicht mal, gut, wir sitzen auf absurden Verträgen, die wir irgendwann mal ein bisschen reduzieren müssen? Also es ist spannend, aber ich, wie gesagt, für die Red Sox ist das nie sehr, sehr einfach umschrieben, und das ist ein Powerhitter.
Also was ich auch gehört habe jetzt ist, dass die Mets, die ja im Nirgendwo sind, die auch, also die werden doch auf keinen Fall mehr, glaube ich, einen ausgeglichenen Rekord
erreichen. So nennst du das?
Ja, das
ist Rock Bottom, Rock Ende Bottom Gelände.
Ja. Caught between a rock and a hard place. Aber, also das, ich habe den Podcast gehört von Joel Sherman und John Heyman, und die meinen, die sind sich gar nicht sicher, ob die Mets jetzt ein Seller sind, ob die jemanden wie Francisco Lindor, der ein fantastischer Baseballspieler, eigentlich ist er mein Lieblings-Baseballspieler, ich wäre gerne so wie Francisco Lindor, hätte auch gern seinen Vertrag, alles drum und dran, den werden sie nicht traden, Soto werden sie auch nicht traden, auch weil sie ganz wenige finden werden, die ihn wollen. Also es ist wirklich schwierig, Tom, was Axel sagt, wenn nicht mal ein Team, das Rock Bottom ist, ganz augenscheinlich ein Team ist, das verkauft. Und ich bin mir nicht sicher, ob Tarik Skubal, der herausragende Werfer, ob der Detroit verlassen wird. Das ist wieder eine ganz schwierige Gemengelage, das macht es so spannend.
Gut, bei Skubal ist es natürlich so. Achso, Axel, ja, bevor du
spielst. Nee, mach, aber ich kann es nicht mehr hören. Tarik Skubal muss die Tigers verlassen.
Ja, klar.
Es geht gar nicht anders. Wenn du Tigers General Management bist, dann musst du Tarik Skubal jetzt zu Geld machen. Du hast danach keine Kontrolle mehr über ihn.
Das ist ja das Wichtige, so, was du gerade nennst, ne? Das kommt ja noch dazu, dass du eben Leute hast, die noch Verträge haben, die noch unter Club Control sind, und dass du halt Leute hast, bei denen die Verträge auslaufen. Und wenn du so am seidenen Faden hängst wie Detroit, die große Schwierigkeiten haben werden wahrscheinlich, da noch auf einen Wildcard-Platz zu kommen, dann musst du ihn losgehen, weil sonst kriegst du nichts mehr für ihn. Völlig korrekt.
Das ist aber auch nicht schlimm.
Nö.
Weil für die Tigers ist es ja eh noch nicht so, dass wir mit einem Window of Opportunity gerechnet haben. Es ist ja nicht so, dass die Tigers jetzt in einer Must-Win-Situation sind und danach alles auseinanderfällt, sondern die Tigers haben ja eigentlich solide Arbeit geleistet über die letzten Jahre und sind halt einfach in einer Division, wo sie meines Erachtens wenn sie weiter die Ruhe behalten, relativ zügig regelmäßig in die Playoffs kommen können. Dazu brauchst du aber ein General Management, was halt nicht irgendwie sagt, wir behalten Tarik Skubal bis zur letzten Minute, um danach im Winter dazustehen, dem einen Vertrag vorzulegen, den er eh nicht unterschreiben wird. Das wissen die Tigers. Also Tarik Skubal wird nicht bei den Tigers bleiben, das ist safe. Also musst du ihn jetzt zu Geld machen, und du kannst ihn jetzt zu Geld machen, weil du Teams hast, die dringenden Bedarf für ihn haben. Und du musst es machen. Es gibt für mich da überhaupt keine Alternative. Sie wollen es nicht, ich weiß. Sie wollen es nicht. Die Resilienz ist sehr, sehr groß in Detroit, dass sie ihn jetzt loslassen. Aber es wäre blöd, es nicht zu tun, ehrlich gesagt. Sie müssen es machen.
Ja, du vielleicht.
Also, für die Leute da draußen, die, ja, nur Tom ganz kurz. Also Tarik Skubal ist einer der herausragenden Werfer der letzten Jahre. Das Problem bei den Werfern ist, unter Anführungszeichen, dass sie nur bei diesen herausragenden Werfern, dass sie nur alle 5 Tage am Start sind und dass es halt ein Team rundherum braucht, das die anderen 4 Tage die Matches möglicherweise auch gewinnt, oder lass es 3 von 5 Matches sein, dann ist man eh schon gut dabei. Aber deshalb ist ein Pitcher halt, ja, manchmal kann das rausreißen. Da gab es in der Historie schon genug Geschichten mit CC Sabathia, damals in Milwaukee vor vielen tausend Jahren, Kevin Brown, der getradet wurde. Aber Tommy, jetzt du, ich wollte nur kurz erläutern, also Tarek Skubal könnte den Verein verlassen bis, was hat Tom gesagt, 6 p.m. Eastern Time am 3. August.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Tigers im Prinzip auch genau das im Hinterkopf haben, was Axel gerade gesagt hat. Ich meine, je länger die jetzt warten, desto mehr treiben sie ja letztendlich auch den Preis nach oben. Es gibt so viele Mannschaften, die im Augenblick einen guten Starting-Pitcher brauchen, und zwar jetzt nicht nur für die Regular Season, sondern halt auch gerade, wenn es drauf ankommt, in der Postseason. Also im Prinzip kann jeder Tarek Skubal vertragen. Also natürlich die Cubs am allermeisten, aber die werden ihn mit Sicherheit nicht kriegen, weil sie ihn nicht bezahlen können oder wollen. Aber Milwaukee kann ihn brauchen, obwohl die sehr gut dastehen. Die Dodgers können ihn brauchen, obwohl sie sehr gut dastehen. Den kann jeder brauchen. Spätestens dann, wenn es in die Playoffs geht. Da ist halt so ein Spieler einer, der ist halt nicht alle 5 Tage am Start, sondern halt ein bisschen verkürzt. Und ja, das ist halt einfach, das sind dann halt die Leute, die dann, wenn es drauf ankommt, die Siege holen oder auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass da im Hintergrund schon längst alles läuft und dass die einfach nur den Preis nach oben treiben.
Ich hoffe es für Sie. Weißt du, was wir bei Just Baseball gesagt haben, Tom, wer zu den Dodgers geht? Mason Miller.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Das wäre für mich der größte Troll-Move, den die Dodgers abziehen können, wenn sie zu AJ Preller sagen, komm her.
Ja, und
wir nehmen den noch.
Vor allem also aber ganz kurz zur Einordnung. Mason Miller, San Diego Padres, Relief Pitcher, das heißt jemand, der das Spiel nicht startet, hat in diesem Jahr 27 Saves, hat einen Earned Run Average von 0,81. Also alles, was besser als 3 ist, ist sehr, 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 sehr gut. 0,81 ist verrückt. Walks and Hits per Innings abgegeben, auch ebenfalls 0,81. Und hat, glaube ich, ein Double zugelassen in der ganzen Saison bisher, also einen Schlag zugelassen, wo ein Schläger mit diesem Schlag auf die zweite Base gekommen ist. Und das sagen John Heyman und Joel Sherman, die Yankees brauchen Mason Miller und sollen im Grunde genommen alles damit, weil der hat noch einen längeren Vertrag, ich glaube von 3,5 Jahren, das wäre das Meisterstück.
Aber die Yankees brauchen viel mehr als Mason Miller.
Die Yankees brauchen
Offense. Ja. Guck dir doch mal an, was sie
Da fehlt es überall also, bei denen gerade. Ja,
also als Yankees würde ich ehrlich gesagt nicht nach Mason Miller greifen.
Und wenn AJ Preller cool ist, macht er genau auch den Deal, weil es gibt ja keine Mannschaft oder keine Franchise, die auch, man darf ja immer nicht vergessen, ich meine, die Dodgers können sich solche Trades ja auch deswegen leisten, weil die ein unfassbar großartiges Farmsystem haben. Ich weiß ja nicht, wo sie sie immer herkriegen, aber was man bei den Dodgers ja immer vergisst, ist, dass die es schaffen, trotz Trades, trotz, dass sie Spieler abgeben, ein Farmsystem zu haben, mit dem du eben solche Trades auch wunderbar machen kannst. Die sind so gut aufgestellt, dass die können, also wenn AJ Preller sagt, ihr kriegt Mason Miller und ich will die 4 Leute haben, dann sagen die Dodgers, gut, wir geben dir diese 4, blöd, dass du nicht noch nach dem 5. gefragt hast.
Ja, die Dodgers haben aktuell 9 Prospects unter den Top 100. Das ist absurd.
Ja.
Ja. Also, sehr, sehr stark.
So schaut's aus, ja.
Aber wir schließen dieses Segment mit einem Dialog, den Axel Goldmann mit unserem lieben Hörer Thomas Schröder geführt hat, und zwar bei Blue Sky. Axel hat.
Jetzt bin ich gespannt.
Axel, du hast die Arschkarte gezogen, glaube ich. 3 bis 4 Wochen Lieferzeit für das Auswärtstrikot des ersten FC Köln. Wie ist da der Status? Wie ist der Status, Axel?
Es gibt keinen Status. Es ist 3 bis 4 Wochen Lieferzeit. Das Ding ist bestellt. Und ich hoffe, dass es bis September ankommt. Und ja, dann werde ich es nie wieder ausziehen, wahrscheinlich.
Und,
also wenn ich's habe und wir nehmen auf, zieh's an.
Ist es das Rote mit diesen weißen Nadelstreifen?
Ja, genau.
Ja, sehr geschickt, sehr schön, sehr geschmeidig.
Ja, hast du es beflocken lassen? Wirst du es beflocken
bist
lassen?
Bist du wahnsinnig?
Ja, ich
weiß. Nein! Natürlich. Was soll ich denn da draufschreiben?
Ja, das weiß man eben nicht, ja? Florian Kainz, Kainz wäre es gewesen.
Genau.
Edeka?
Nee. Das ist nicht beflockt. Das ist zeitlos.
Ja, sehr gut.
Zeitlos schön. Ja. Fantastisch. Ah, ich schlafe immer noch in meinem Christoph Baumgartner Österreich-Trikot.
Ja, genau.
Immerhin das. Ja. Danke, Axel. Danke, Tom.
Alles klar, Jungs.
Was für eine Freude. Kurze Pause, ja. Der Big Show 772.